Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von dieser kleinen Serie. Das ist ein bisschen übertrieben, Doppelpredigt zum Thema Christ und Sünde. Ich werde ganz kurz zusammenfassen, was wir letzte Sonntag miteinander angeschaut haben. Als Christen sind wir für die Sünde tot, sagt der Paulus. Wir sind der Sünde gestorben. Und trotzdem bleibt sie auch für uns als Christen ein Thema. Und wenn wir nach bei Jesus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, die Beziehung pflegen, so ist Sünde eben gleich noch ein Thema. Weil wir sind neu geboren, wir sind Kinder von Gott, aber der alte Mensch, der ist gleich auch noch da, mit seinen Gewohnheiten, mit seiner Tendenz, nicht wollen nach Gottes Willen zu leben, der ist auch noch da. Alte Gewohnheiten oder vielleicht sogar Sücht suchen sich manchmal im Laufe der Zeit wie einen Weg zurück. Und darum ist das Leben als Christ manchmal ein Kampf. Und wir müssen darauf achten, dass wir uns von der Sünde nicht wieder einwickeln lassen. Dass wir uns von der Sünde trennen, die uns so leicht umstrickt, wie es da der Hebräerbrief treffend schreibt. Wenn wir das Gefühl haben, ja, ist ja kein Thema, dann kann sie uns ganz leicht umstricken und dann wird es laufen in der Nachfolge schwierig, wenn man so eingebunden ist. Jesus hat der Ehebrecherin, die die Pharisäer zu ihm geschleppt haben, er hat ihr gesagt, ich verurteile dich nicht, aber jetzt gang und sündige nicht mehr. Und das Gleiche sagt er uns, jedem von uns, ich verurteile dich nicht, aber gang und sündige nicht mehr. Nicht mehr. Und warum nicht? Wegen den Folgen. Weil Sünde schädlich ist und zerstörerisch. Sünde zerstört das Vertrauen, sie zerstört Beziehungen, sie zerstört auch meine Selbstachtung. Und das Schlimmste ist, sie zieht uns weg von Gott. Und das wird umso schlimmer, je länger dass wir Sachen stehen lassen und nicht mit Gott bereinigen. Das ist wie eine Mauer, die wir aufbauen zwischen ihm und uns. Und das ist schlecht und darum wollen wir es nicht. Weil Sünde schädlich ist, weil sie Gift ist für unsere Beziehungen, für unsere Beziehung zu Gott, darum wollen wir sie ernst nehmen. Den Israeliten im Alten Testament ist vielleicht die Ernsthaftigkeit von Sünde noch mehr bewusst gewesen als uns. Die mussten jedes Jahr Tiere opfern, für ihre Sünde zu sühnen. Weil Sünde kann nur durch Tod gesühnt werden. Überlegt ihr das mal, wie das wäre, wenn das heute noch so wäre. So ein unschuldiges Lamm müsste wegen dieser Sünde geopfert werden. Überlegt ihr das mal. Und nicht nur einmal, immer, jedes Jahr wieder neu. Dann wird ihm vielleicht ein bisschen bewusst, was für eine Tragik dahinter ist, hinter dieser Sünde, was für eine Ernsthaftigkeit. Oh. Für uns ist Jesus das Opferlamm geworden. Wir müssen nicht mehr Tier opfern. Unser Opferlamm ist Jesus. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Gott vergibt uns in Jesus gern, wenn wir zu ihm umkehren. Und auch wenn wir als Christen sündigen, wieder mal gesündigt, aus Merken, aus Eingesehen, bereuen, dann vergibt er uns. Das dürfen wir wissen. Er vergibt uns. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber danach wollen wir nachher doch nicht leichtfertig weiter sündigen und so das Opfer gering achten, sondern wir wollen Gott treu bleiben, auch durch die Art und Weise, wie wir reden, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen. Das kurz so zum letzten Sonntag. Wer es noch in voller Version hören will, nicht da war, findet es auf der Homepage oder auch eine Zusammenfassung davon. Jetzt haben drei Personen haben wir nachher noch nach der letzten Predigt Feedback gegeben. Zwar nicht einfach, ich habe es gut gefunden, sondern inhaltlich noch Rückmeldungen gegeben. Und das finde ich eigentlich noch spannend. Und wie ich jetzt gerade wieder da bin, werde ich die Gelegenheit nutzen, euch das kurz mitzuteilen. Ich finde das auch interessant, weil es nicht einfach immer nur Monolog ist, sondern wenn wir über so Themen auch miteinander austauschen und in Dialog kommen. Darum tue ich jetzt die 5 Minuten Zusatzzeit mir nehmen, wo ich noch 3 Feedbacks mitgeben von der letzten, zur letzten Predigt. Ich habe erwähnt, dass wenn wir in Versuchung kommen, dann können wir mit unserem Willen und mit Gottes Hilfe widerstehen. Und jemand hat mir gesagt, ja, und die Hilfe von Gott in diesem Moment, die hat einen Namen. Und das ist der Heilige Geist. Und das glaube ich auch, das stimmt. Er wohnt ja in seinem Geist in uns. Durch seinen Geist wohnt er in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und der Geist, der erinnert uns an die Wahrheit. Er wird uns darauf aufmerksam machen, wenn wir versucht werden, dass wir das merken. Und er kann und wird uns Kraft geben, zum sagen, nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Das macht der Heilige Geist in uns. Dann eine zweite Rückmeldung hat sich bezogen auf den Vers im Römer 6, wo wir auch angeschaut haben, dass unser Leben, jetzt wo wir der Sünde gestorben sind, nicht mehr soll vor Sünde beherrscht werden. Und wie wir das machen können, steht eigentlich auch im genau gleichen Kapitel ein Vers weiterhin. Römer 6, 13 heisst es, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, sondern stellt euch Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. UNG Übersetzung schreibt dann noch, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Wir können uns Gott als Werkzeug zur Verfügung stellen. Das heisst für mich, dass wir uns von ihm brauchen lassen, dass wir uns in seinen Dienst stellen. Und dass wir uns eben auch ganz ihm zur Verfügung stellen. Das heisst, alle Bereiche von meinem Leben seine Kontrolle öffnen. Meine Familie, meine Arbeit, mein Geld, meine Hobbys, alles will ich in sein Licht stellen. Und das kann mir auch helfen, eben, dass nicht mehr Sünde in meinem Leben herrscht. Dann das dritte Feedback, das ich bekommen habe, das hat mich jemand auf einen Vers aufmerksam gemacht, den ich nicht erwähnt habe. Das Neue Testament trifft viel von diesem Thema. Und zwar Hebräer 10, 26. Da steht, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu. Das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Oder in der Neues Leben-Übersetzung heißt es der gleiche Vers so: Wir haben in Christus die Wahrheit erkannt. Sündigen wir aber auch jetzt noch mutwillig weiter, gibt es kein Opfer mehr, das uns von unseren Sünden befreien kann. Das ist die einzige Stelle, die ich jetzt hier gesehen habe, wo noch Adverb drin sind, wo es nicht nur sagt sündigen, sondern auch noch wie, nämlich eben mutwillig oder vorsätzlich und fortgesetzt sündigen. Wenn ich den Kontext von diesem Vers anschaue, dann denke ich, hier ist gemeint nicht eine einzelne Sünde im Leben eines Christen, sondern da ist gemeint, wenn jemand erkennt, dass er sündig ist von Gott und dass Jesus das Opfer gebracht hat, aber wenn er das wie ablehnt, wenn er nicht will, sein Leben Jesus anvertrauen, wenn er nicht Christ werden will und so als Sünder weiterlebt. Dann kann er keine Vergebung finden, weil Vergebung finden wir nur in Jesus. Ich glaube nicht, dass dieser Vers jetzt eine einzelne Sünde anspricht, die wir, die Christen sind, machen. Aber trotzdem kann man sich natürlich fragen, ob nicht vorsätzliche Sünde anders gewichtet wird als mutwillige. Also wenn mir etwas im Moment nicht bewusst ist, aber ich im Nachhinein merke, dass ich da zum Beispiel unehrlich oder hartherzig war. Das würde den Rahmen jetzt da sprengen, das zu untersuchen. Vielleicht wird es unterschiedlich gewichtet, ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, Vergebung brauchen wir in beiden Fällen. Wir müssen in beiden Fällen Sachen Jesus bringen und ihm um Vergebung bitten. Die Frage war auch noch, wie ist es mit Sucht? Wenn ich irgendeine Sucht habe, dann ist es ja in dem Sinn auch nicht mutwillig, sondern ich bin in einer Art inneren Zwang und handle darum nicht so, wie ich wüsste, dass es eigentlich richtig wäre. Aber ich glaube, auch in diesem Fall darf ich das nicht einfach als gegeben hernehmen und sagen, ja, ich bin jetzt halt süchtig und darum kann ich nicht anders. Vielleicht kann ich tatsächlich im Moment nicht anders. Aber dann besteht meine Verantwortung darin, dass ich etwas unternehme, um aus dieser Sucht rauszukommen. Und bei einer Sucht ist es ja häufiger so, dass wir eben selber nicht damit fertig werden. Und dann ist es wichtig, dass wir uns Hilfe holen. Und damit nähern wir uns jetzt am Thema von heute an. Heute geht es darum, unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen. Zu erkennen und wahrzunehmen. Unsere Verantwortung füreinander, gerade auch im Zusammenhang mit Sünden. Wir haben vorhin gesagt, Jesus will uns helfen, dass wir nicht in Sünde leben, dass wir nicht uns von dieser Sünde wieder einfallen lassen. Da will Jesus uns helfen. Das macht er durch seinen Geist, der in uns innen wohnt. Aber das macht er auch durch unsere Glaubensgeschwister, durch jedes von uns. Ich möchte dazu Matthäus 18, Vers 15 mit euch anschauen. Da sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Und da sind ganz sicher die Schwestern auch eingeschlossen. Die gleiche Aussage finden wir auch im Lukas 7, aber auch in den Briefen, zum Beispiel im Galaterbrief und im Jakobusbrief. Die Aufforderung, die wir hier sehen, ist eigentlich klar durch mich. Es ist klar, was da gemeint ist. Wir verstehen, was er meint. Warum machen wir es denn nicht oder so selten? Aus Angst, der andere könnte mich abweisen. Oder aus falscher Nachsicht. Ich kann doch den oder die jetzt nicht auf das ansprechen. Wer bin ich denn schon? Aber ich glaube, wenn ich jemanden, der sündigt, nicht darauf anspreche, dann ist das lieblos. Nicht, wenn ich ihm etwas sage, sondern wenn ich nichts sage, dann ist das lieblos. Stell dir mal eine Situation vor, du bist mit deinen Kindern oder mit deinen Enkeln oder mit deinen Nichten oder was auch immer, mit kleinen Kindern bist du auf dem Spielplatz. Und plötzlich siehst du, wie eines von diesen kleinen Kindern vorläuft und Richtung Strasse läuft. Was machst du denn? Blöde Frage, oder? Ich rufe es zurück oder ich ziehe es zurück und schaue mir sicher nicht zu, wie das auf die Strasse rausläuft. Oder wenn ich mit jemandem wandere und ich merke, mein Wanderkollege, der läuft sehr nach an diesem Weg und der geht das Loch ab nebendran. Dann tue ich doch nicht einfach schulterzuckend zuschauen und denke, ja, schau mal, ob er es merkt und vielleicht fliegt er ab, oder? Das würde ja kein normaler Mensch machen. Und warum schauen wir dort tatenlos zu, wenn Mitchristen, Geschwister im Herr, auf unsicheres Gelände geraten, zweifelhafte Sachen machen oder ganz einfach sündigen? Warum schauen wir einfach zu? Ich finde, das dürfen wir nicht. Und Jesus findet auch, das dürfen wir nicht. Wenn wir in so einem Moment einfach zuschauen, dann ist das falsch verstandene Toleranz oder schlicht und einfach Gleichgültigkeit. Früher haben wir hier bei uns in der Gemeinde vielleicht einmal eine Zeit gehabt, wo man zu schnell jemanden auf ein Fehlverhalten angesprochen hat oder häufig auch lieblos. Aber dafür trauen wir uns heute überhaupt nicht mehr. Und ich denke, das ist genau so schädlich. Gott sieht die Gemeinde nicht als einen losen Haufen von autonomen Individualisten an. Wir sind nicht eine zufällige Zweckgemeinschaft, sondern wir sind Familie. Gemeinde ist die Versammlung von Gottes Kind. Wir sind Familie. Christsein ist keine Solo-Vorstellung. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Wir alle sind ergänzungsbedürftig. Wir brauchen einander, weil niemand alles kann und weil jeder und jede von uns blinde Flecken hat. Wir brauchen gegenseitige Liebe, Anteilnahme, Ermutigung, Hilfe, aber manchmal eben auch Korrektur, Ermahnung, Zurechtweisung. Wir brauchen es. Gott will, dass wir als seine Familie, als Gemeinde zusammenhalten, zusammenhalten und einander helfen. Und das beinhaltet auch, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. In der Gemeinde ist es mir nicht egal, wie es dem neben mir geht, wie es meinen Mitchristen geht. Wenn jemand krank ist, dann gehe ich ihn besuchen. Wenn jemand traurig ist, dann probiere ich ihn zu trösten. Wenn jemand in Not ist, dann probiere ich ihn zu helfen. Und wenn jemand in Gefahr kommt, einen Fehler zu machen, einen Fehltritt macht, Gott davon zu laufen, dann warne ich ihn und schaue nicht einfach achselzuckend zu. Das ist verbindliche Gemeinschaft, die unsere Gesellschaft heute nicht mehr kennt, die sich Gott aber für seine Gemeinde vorstellt. Wenn ein Schaf davon läuft, so heisst es im Neuen Testament, dann lässt der Hirte alle anderen stehen, für das eine geht's holen wieder. Und der Hirte braucht häufig uns dazu, für die Schafe, die neben rauslaufen, wieder zu holen. Er braucht Geschwister der Gemeinde dazu, die ihre Verantwortung wahrnehmen und einem vielleicht unangenehmen Gespräch nicht aus dem Weg gehen. Jetzt gibt es dabei aber ein paar Rahmenbedingungen, die wir unbedingt beachten müssen, damit so etwas gut rauskommt. Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Ich glaube, die erste und wichtigste Voraussetzung ist mein Motiv, wenn ich so ein Gespräch suche. Mein Motiv muss die Liebe sein, die Sorge um mein Geschwisterte und nichts anderes. Es darf nie darum gehen, dass ich dem jetzt mal zeigen will, was Sache ist. Sondern es muss Liebe sein und meine Sorge um ihn. Und es hat geheißen, wenn dein Bruder oder eben Schwester sündigt, das geht Glaubensgeschwisterte an und nicht Nicht-Christen. Ich kann von meinen Arbeitskollegen oder von meinen Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, nicht erwarten, dass sie nach biblischen Maßstab leben. Natürlich kann ich auch mit ihnen darüber reden, was hilfreiche Ethik ist oder was ihr Verhalten für Konsequenzen haben kann. Aber Jesus redet da von den Glaubensgeschwistern, die sündigen. Und ganz wichtig durch mich, es geht bei dieser Aufforderung nicht darum, dass wir uns gegenseitig kontrollieren. Gegenseitige Kontrolle und damit eine Misstrauenskultur kann niemals Grundlage sein von einer Gemeinde. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei unseren Geschwistern Sünden zu suchen. Das ist nicht meine Aufgabe. In der Gemeinde soll Vertrauen herrschen. Ich habe nur dann eine Verantwortung für meine Mitchristen, wo ich seine Sünde mitbekommen habe. Und ich denke, da geht es um Handlungssünden, um Fehlverhalten. Keiner von uns muss irgendwo rumschnüffeln. Aber wenn Sünde ans Licht kommt, und das macht sie früher oder später, erst dann habe ich eine Verantwortung. Aber dann habe ich sie dann eben. Dann darf ich nicht wegschauen und aus falsch verstandener Nächstenliebe schweigen. Ich werde ein paar Beispiele nennen, wo das könnte der Fall sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel nächsten Februar, wie meistens im Februar, am Tourenwochenende im Credo teilnehme und darum da nicht den Sonntagsgottesdienst besuche und er noch einmal wegen der ältesten Tagung wieder nicht da bin, dann muss mich wegen dem niemand darauf ansprechen. Wenn ich aber anfange und jeden Sonntag Skifahren und mir der Gottesdienstbesuch nicht mehr wert ist, dann wäre es gut, wenn mich jemand auf das anredet. Oder ich muss niemand ansprechen, der gerne mal ein Bier oder ein Glas Wein trinkt. Wenn ich aber merke, dass jemand in Gefahr ist, alkoholabhängig zu werden, dann ist es meine Verantwortung, ihn auf das anzusprechen. Ich muss mit niemandem reden, wo einmal einmal ich gesehen habe, dass er eine Person, einen anderen Menschen schlecht behandelt hat. Wenn ich aber sehe, dass jemand seiner Mitmenschen gewohnheitsmässig immer wieder schlecht behandelt, dann ist ein Gespräch angebracht. Andere Anlässe können sein, wenn ich merke, dass jemand immer wieder lügt oder bescheisst oder einer verheirateten Frau zu nahe kommt oder pornografische Inhalte konsumiert. Es gibt solche Situationen, wo ich eine Verantwortung habe. Wenn ich ein Fehlverhalten sehe, aber ich weiss, dass die betroffene Person das selber auch schon eingesehen hat, selber gesehen hat, dass es nicht gut ist und selber schon darunter leidet, dann muss ich die Person nicht noch ermahnen. Dann geht es am Ende darum, dass ich so jemanden begleite, dass ich mit ihm zusammen bete, ihm helfe, Gottes Vergebung in Anspruch zu nehmen, ihm helfe, ein bestimmtes Verhaltensmuster mit Gottes Hilfe abzulegen. Aber jemand zu reden stellen ist dann dran, wenn jemand langsam in etwas hineinschlittelt, das zu einer Sünde werden oder zu Sünde führen kann. Oder wenn jemand eben sündigt und das aber nicht realisiert, nicht will wahrhaben oder bagatellisiert. Dann bin ich gefragt. Es heisst, wenn dein Bruder sündigt, dann geh. Und da bist du gemeint, nicht der Jugendleiter und auch nicht der Älteste der Gemeinde. Wenn du etwas siehst, dann gang du. Das ist nicht etwas zum Delegieren. Und es heisst auch, der gang zu ihm, nicht zu irgendjemand anderem. Wenn du etwas siehst, dann gang zu dieser Person und red direkt mit ihr. Nicht mit irgendjemand anderem. Und geh, wart nicht, bis sich vielleicht per Zufall mal eine Gelegenheit ergibt. Es ist sicher gut, wenn ich etwas sehe, dass ich auch mal eine Nacht oder zwei darüber schlafen kann, aber nicht zu lange warten. Gang. Und red von Angesicht zu Angesicht. Schreib nicht ein Mail oder einen Brief, sondern gang und red. Und ganz entscheidend, wenn ich mich der Mut zusammennehme und so ein Gespräch führe, ist dort Art und Weise, wenn ich mit jemandem rede. Im Galater lesen wir dazu, Galater 6, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lässt, wichtig, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Das ist dann die Übersetzung. Andere Übersetzungen schreiben, wir sollen es machen im Geist der Sanftmut. Also nicht mit dem Hammer, sondern im Geist der Sanftmut. Freundlich, mit Einfühlungsvermögen und nicht oben runter. Dazu gehört für mich auch, dass ich die Person nicht verurteile. Wenn ich etwas sehe, will ich es ansprechen, und zwar klar und konkret, aber ich will nicht urteilen. Ich bin nicht der Richter von meinem Nächsten. Und je nach Situation weiss ich ja auch nicht alles. Ich habe etwas gesehen, aber ich weiss ja auch nicht alles. Und wichtig ist mir auch, dass ich zwischen einer Tat und meine Interpretation davon unterscheiden. Und ich will auch einen Irrtum oder eine Fehldeutung von meiner Seite nicht ausschliessen. Und das kann man eben auch erklären, wenn man darüber redet. Und wenn ich mit jemandem rede, ist es nachher wichtig, dass ich ihm die Entscheidung überlasse, was er mit dem macht. Ich kann und soll keinen Druck ausüben. Ich kann keine Einsicht erzwingen. Ich kann nur dafür beten. Und das ist sowieso wichtig in so einem Prozess, denke ich, dass ich dafür bete. Bevor ich mit jemandem rede, über so etwas bete. Und die Leitung vom Heiligen Geist, aber auch Mut, Liebe und Klarheit. Und auch vor Gott meinen Motiv nochmal prüfen. Und die Person auch spüren lassen, was meine Motive sind. Dass sie merkt, dass es mir nicht darum geht, sie in Senkel zu stellen und mich über sie zu erheben, sondern dass mich meine Sorge um sie antreibt. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen zu diesem Thema, auch ein paar von diesen Punkten sind da draus. Das hat sogar ein ETGler geschrieben, der Daniel Blessing. Der ist Pastor in der ETG Lindenwiese. Der hat das Buch geschrieben, vom Heiligen Gebot miteinander Tacheles zu reden. Genau über diesen Vers kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein ernstes Thema, aber er beschreibt es mit Humor und sehr kompetent. Und es ist auch nicht so ein Riesenschunken, das kann man gut lesen. Sehr zu empfehlen, das Buch. Was auch noch interessant ist an diesem Vers hier, ist, dass jeder von uns da drin eigentlich zweimal vorkommt. Wir kommen zweimal da drin vor. Wir müssen Kritikfähigkeit in beide Richtungen lehren. Einerseits jemand, der sündigt, auf eine gute und hilfreiche Art darauf anzusprechen, aber es kann ja auch das Gegenteil passieren. Die andere Seite bedeutet, zuhören. Wenn jemand mehr auf etwas anspricht, wenn jemand mehr auf eine Sünde, auf ein Fehlverhalten aufmerksam macht. Und die zweite Seite ist vielleicht noch schwerer als die erste, aber auch das gehört dazu. Wärst du bereit für das? Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand auf etwas ansprechen würde, das ihm aufgefallen ist in deinem Leben? Wie würdest du reagieren? Wenn ich nicht bereit bin, mich zu spiegeln, dann ist das, wie wenn ich ein Sicherheitssystem in meinem Leben ausschalten würde. Das ist wie eine Industrieanlage. Es gibt viele Industrieanlagen, die haben verschiedene, voneinander unabhängige Sicherheitssysteme, wo im Fall von einer Panne, im Fall, dass irgendeine Komponente ausfällt, dafür sorgen, dass es nicht einen Unfall gibt. Und die Systeme sind häufig redundant, das heisst, es hat mehr als ein so System, das unabhängig voneinander funktionieren. Dass wenn das eine ausfällt, dass es auch noch etwas anderes hat. Und genau so hat Gott mehrere Sachen vorgesehen, die uns helfen, ihm treu zu bleiben. In seiner Nachfolge zu wachsen, trotz Widerstand, Hindernis und auch Versuchungen. Eines von diesen Sicherheitssystemen in meinem Leben ist der Gottesdienst, wo wir miteinander Gott anbeten und auf sein Wort hören. Ein anderes ist die Bibel, wo ich Gottes Willen für mein Leben lesen und verstehen. Und ein anderes sind eben auch meine Mitchristen, wo wir auf etwas hinweisen können, wo mir vielleicht gar nicht bewusst ist und mir so helfen können, Gott treu zu bleiben und mich nicht unnötig in Gefahr bringen. Und da wäre ich ja dumm, wenn ich mit dem würde verschliessen. Wenn mich also jemand von euch auf mein Fehlverhalten anspricht, dann bin ich hoffentlich demütig genug, mir das anzuhören und ehrlich zu prüfen. Und dann, wenn ich merke, die Person hat recht, dann stehe ich doch dazu. Und das ist für mich auch der erste Anwendungsfall vom zweiten Vers, den ich noch euch angegeben habe auf der Homepage für die Predigt. Nämlich Jakobus 5, 16. Bekennt einander eure Sünden. Bekennt einander eure Sünden. Wenn mich jemand auf etwas aufmerksam macht, dann muss ich dem nicht böse sein, sondern dankbar und dazu stehen. Wenn mir etwas sagt, will ich nicht Ausreden und Ausflucht finden, sondern ich will es bekennen. Wie der König David, der Ehebruch begangen hat. Und dann ist der Prophet Nathan zu ihm gekommen und hat ihm einen Spiegel vorgehalten. Und der David hat es eingesehen. Er hätte dem können sagen, was willst du mir sagen? Hau ab. Aber der David hat es gemerkt, er hat recht. Er hat es eingesehen, er hat es bekennt und er hat es bereut. Bekennt einander eure Sünden. Ein zweiter Anwendungsfall, wo es dran ist, Sünden zu bekennen, ist, wenn ich mit jemandem im Streit oder in einer nicht bereinigten Beziehung bin. Wenn ich jemanden verletzt habe, dann ist es dran, dass ich die Person um Vergebung bitte, dass ich es zugebe, dass ich nicht Ausflüchte suche. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir uns zuerst mit unseren Mitmenschen versöhnen sollen, bevor wir in Gottesdienst gehen. Und richtige Versöhnung geht nur dann, wenn ich meinen Anteil am Problem anerkenne und meine Schuld eingestehe. Wie viel Leid könnte vermieden und geheilt werden, wenn wir in unseren Ehen, in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde dazu stehen, wenn wir jemanden beleidigt oder verletzt haben. Und wenn wir es bekennen und uns versöhnen. So wie es die Brüder von Josef gemacht haben, wo sie ihn Jahrzehnte später, nachdem sie ihn verkauft haben, wo sie ihn in Ägypten wieder getroffen haben, haben sie es bekennt, dass sie nicht recht gehandelt haben an ihm. Das ist ihnen sicher nicht einfach gefallen. Aber es hat Heilung und Versöhnung gebracht. Bekennt einander eure Sünden. Aber auch über Versöhnung von beschädigten Beziehungen heraus ist es sinnvoll, Sünden vor Mitchristen zu bekennen. Zum Beispiel auch dann, wenn ich krank bin und merke oder vermute, dass meine Krankheit eine Folge von Sünden könnte sein. Das ist nämlich der Kontext von der Aussage im Jakobus 5, 16. Es geht dort um fortgesetzte Sünde, die ein Christ daran festhält, nicht um einen einmaligen Fehltritt. Also zum Beispiel, wenn ich meine Frau dauernd fortgesetzt schlecht behandle oder wenn ich jemanden schneide in der Gemeinde oder solches Zeug. Dann kann es sein, wenn wir so Sünde in unserem Leben haben, dass wir wegen dem krank werden. Das kann sein. Aber, und das ist auch wichtig, das wissen wir auch, längstens nicht jede Krankheit ist Folge von Sünde. Also den Umkehrschluss dürfen wir nicht machen. Nicht jede Krankheit ist Folge von Sünde. Wahrscheinlich die wenigsten. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, der krank ist, lang muss grübeln und nach versteckten Sünden suchen. Wenn ich aber krank bin und weiss, dass ich Sünde in meinem Leben toleriert habe, dann ist es an der Zeit, dass ich mit jemandem rede, meine Sünde bekenne und nachher gemeinsam um Vergebung und um Heilung beten kann. Aber sogar wenn ich nicht krank bin, kann es hilfreich sein, einem Menschen von meinem Vertrauen meine Sünde zu bekennen. Auch wenn mir das schwer gefallen mag. Warum? Weil Sünde, die nicht mehr heimlich ist, verliert ihre Macht. Sünde und Schuld wirken häufig im Verborgenen. Wenn ich es jemandem sage, dann ist es draussen. Dann ist es am Licht. Und wenn ich es jemandem sage, wird es auch konkreter. Wenn ich nur für mich allein bete, was sicher immer dran ist, aber dann kann ich wie ein bisschen allgemein bleiben. Aber wenn ich es jemandem sage, dann wird es sehr konkret. Sonst versteht der andere ja nicht, von was ich rede. Und es kann mir helfen, wenn ich darüber reden kann. Und er mit dieser Vertrauensperson kann beten. Das hilft. Und die Person kann mir ja nachher auch die Vergebung von Gott zusprechen. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist klar, es ist Gott, der die Sünde vergibt. Niemand anders. Aber wenn ich mit jemandem rede und wir dann miteinander Gott um Vergebung bitten, dann kann mir die Person die Vergebung von Gott zusprechen. Ich glaube, besonders hilfreich und sinnvoll ist ein Gespräch mit einer Vertrauensperson bei gewohnheitsmässiger Sünde. Fortgesetzt zu lügen, betrügen, Stolz oder Pornografie. Sachen, die immer wieder ich reingehe. Wenn ich mich vielleicht mit einer Vertrauensperson auch mehrmals treffen kann. Wenn ich weiss, da ist jemand da, der Bescheid weiss und mich auch wird fragen, wie ist es dir jetzt gegangen, dann hilft mir das, dran zu bleiben. Es hilft und ermutigt, wenn ich weiss, da ist jemand, der mit mir betet, der für mich betet, der mit mir kämpft. Das hilft mir. Wieso soll ich den Kampf alleine kämpfen? Wir sind Geschwister. Die Frage bleibt dann, wo finde ich den richtigen Rahmen und eine Person, wenn ich über so etwas möchte reden. Und ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Person suchen und ansprechen von deinem Vertrauen. Oder vielleicht habt ihr im Hauskreis so ein Vertrauen, dass ihr über Sachen auch heute reden könnt, persönliche Sachen. Vielleicht wäre es sogar dran, für dich eine Zweierschaft anzufangen. Mal mit irgendeiner Person sagen, wir machen mal ein Jahr lang, gehen wir einen Weg miteinander. Oder auch da im Gottesdienst, jedes Mal nach dem Gottesdienst kann man sich dort bei dieser grünen Tafel treffen, für Gebet, aber auch für Gespräche mit jemandem vom Seelsorgeteam. Oder wenn jemand das nicht nach dem Gottesdienst machen will, dann kann er unten am Anschlagbrett den Zettel mitnehmen. Und dass alle Leute von unserem Seelsorgeteam sind da drauf, mit Namen und Telefonnummern. Und dann kannst du so jemanden unter der Woche kontaktieren und so ein Gespräch suchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal, so auch heute, wird auch im Rahmen der Anbetungszeit Möglichkeit geben für Gebet und Gespräch. Egal wie, aber mach es doch. Es ist eine Chance, es ist eine Hilfe. Wir können doch und wollen miteinander als Gemeinde helfen. Und dann ist es schade, genau die Kärtchen gibt es auch noch, die der Jörg jetzt gerade aufstreckt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass man so ein Kärtchen ausfüllt und hinten in den Briefkasten. Wo ist der genau? Der ist da in der Kurve unten, oder? Im Zwischenbödeli kann man so ein Kärtchen, das ist auch eine Variante, dass man so eine Karte ausfüllen kann mit einem Anliegen, wo dann dafür gebetet wird. Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Überwind dich und mach es. Weil Sünde im Leben, das vergiftet uns so viel in der Nachfolge. Das vergiftet mir die ganze Freude. Das kann mich wie gefangen nehmen, blockieren. Und darum ist es wichtig, dass wir so Sachen nicht stahlen. Und dann können wir auch einander gegenseitig helfen, indem wir miteinander Verantwortung füreinander übernehmen, aber auch Hilfe suchen von uns aus. Amen. Ich habe auch von der heutigen Predigt eine Zusammenfassung geschrieben. Die ist dort neben den Hörhilfen, kann man die mitnehmen. Oder am Nachmittag wird die auch auf der Homepage sein.